Nikolai. Normalerweise spreche ich so in den Podcast immer so Business-Leuten meistens.
Ja.
Und ich meine, du bist ja Freiberufler.
Ja.
Passt ja eigentlich auch voll da rein.
Ja.
Aber ich dachte mal, es wäre so geil, mit dir zu quatschen, weil wir kennen uns ja seit einigen Jahren und du hast mit Comedy dir was aufgebaut, wo du auch auf dem Weg bist, was noch weiter auszubauen, aber schon mal an einem Punkt bist, wo du früher gedacht hättest, da würde ich gerne hinkommen, ne?
Ja. Ja, ich bin auf jeden Fall mittlerweile so erfolgreich, dass ich ein Auto fahre. Aber immer noch so erfolgreich, dass Frauen in mein Auto nur steigen wegen meiner Persönlichkeit und nicht wegen meinem Auto.
So nicht wegen BlaBlaCar.
Naja, es ist ein Dacia, aber das wird sich noch ändern. Ich arbeite dran.
Ja, und wir wollten uns mal hier so ganz entspannt, spontan, perfekt ausgelichtet mit einer Stunde Kamerasetup hinsetzen. Weil ich glaube, das ist mal spannend so zu hören für Leute, die sonst meine Inhalte gucken. Wie war so dein Werdegang mit erstmal auf irgendein kreatives Thema kommen? Weil du kommst jetzt auch nicht aus einer Familie, wo so Kreativität und Selbstständigkeit und Spontanität und künstlerisch sein an der Tagesordnung ist.
Genau.
Dann hast du das von null auf aufgebaut, bist du über Jahre dran geblieben, hast da auch nicht wenig Herausforderungen gehabt auf dem Weg, also musstest du auch einiges dodgen und hinkriegen.
Ja.
Und ich glaube so, die Reise, diesen Prozess,
ja,
würde ich heute dich gerne ein bisschen ausquetschen dazu.
Ja, wo fangen wir da an? Also
vielleicht so der erste Impuls. Hast du als Kind Comedy geschaut oder so?
Für mich war es Otto Walkes. Ich habe sehr viel Otto, genau.
Otto
war ich ein Riesenfan von. Ja. Glaube ich, also halte ich auch immer noch für einen einfach genialen Künstler und einfach so ein Stück deutscher Kulturgeschichte.
Hm.
Und ja, dann das, was man halt so kennt, Mensch, Markus, Anke Engelke, alles, was so im Fernsehen lief, Marco Riemer, der ja auch heute ein sehr geschätzter Kollege von mir ist, den ich sehr feier, der mich auch nach in die Schweiz mal eingeladen hat, ihn zu besuchen
vor ein paar Jahren. Marco Riemer, von was kennt man ihn?
Marco Riemer, der war auch bei, ich vermute mal, kennst du noch die Wochenschau mit Ingolf Lück? Die Wochenschau.
Gerade nicht.
Herzlich willkommen zur Wochenschau. Tagesschau, Wochenschau? Wie hieß das? Tagesschau, Wochenschau? Auf jeden Fall mit Ingolf Lück. Das lief im Fernsehen und da war der auch immer wieder mal dabei. Und Marco Riemer war einfach einer dieser Regulars, die in diesen ganzen Formaten mit dabei waren, die man immer wieder mal im Fernsehen so gesehen hat, ne?
Mhm.
So wie halt Ralf Schmitz, Comedy WG und dann, wie hieß der, Superich, wie hieß denn der doch damals, der, Matze Knob. Er war halt, also Marco Riemer war einer von denen halt. Und Marco Riemer hat sich aber auch während den ganzen verrückten Ereignissen der letzten Jahre dann auch kritisch geäußert und ja, ist sich selbst treu geblieben. Und deswegen feiere ich den sehr.
Eine Sache, die du auch gemacht hast. Und aber damals als Kind, die hast du dir alle angeschaut, so im Fernsehen, Otto auf Kassette vielleicht auch noch.
Otto auf Kassette.
Otto auf
mit
Kassette.
Mit meinem Fisher-Price-Rekorder. Und dann irgendwie Otto abgespielt. Ja,
das datiert uns beide auf jeden Fall.
Ja.
Ist auch noch, ich glaube, für mich war von Otto so das Krasseste, diese Unterhaltung zwischen den Organen. Milz an Kleinhirn und so.
Boah, kann ich mich gar nicht mehr genau dran erinnern.
Otto jedenfalls als Legende. Hat dich das so früher so berührt und du hast dir gedacht, will ich auch mal machen? Oder kam das erst später so spontan auf?
Nee, 0,0. Es war gar nicht Teil meiner Matrix-Comedy. Eine ganz lange Zeit. Ich meine, mit 14 und 15 war ich in einem Alter, da habe ich mich mehr mit Hip-Hop, Rap und Drogen und Beschaffungskriminalität beschäftigt als irgendwelchen sinnvollen Tätigkeiten.
Es war nicht ein langer Karriereplan, der schon perfekt gestartet ist
überhaupt
und
nicht.
So weiter.
Und deswegen, ich hatte da erstmal ganz andere Ambitionen, hatte mit Comedy überhaupt nichts am Hut. Es war auch einfach gar nicht Schwerpunkt meines Interesses und dann irgendwann 2014 hat es mich halt sehr stark erwischt mit einer gesundheitlichen Sache und dann lag ich erstmal bestimmt 6 Wochen akut flach, fast jeden Tag eigentlich nur und lag den ganzen Tag nur auf der Couch rum oder auf dem Sofa, einfach wie eine Leiche und habe dann einfach irgendwann Louis C.K., diesen amerikanischen Stand-Up-Comedian, entdeckt. Und als ich das entdeckt habe, ist für mich plötzlich wie so eine Welt aufgegangen.
Mhm.
Und dann habe ich auf einmal, weil ich ja damals dann auch schon sehr gutes Englisch sprach, als plötzlich hat sich mir amerikanischer Stand-up eröffnet. Und dann war einfach irgendwie schon in mir so, wow, okay, das ist eine saugeile Kunstform. Und dafür muss ich nicht mal irgendwas können, ich muss nur reden. Und das ist natürlich absoluter Schwachsinn, du musst richtig krass was für können. Aber ja, du musst halt jetzt keinen Schrank aufbauen oder so oder handwerklich irgendwas
machen. Du brauchst keine praktischen Fähigkeiten, sondern
genau,
du kommst durch
halt,
oder du
brauchst
nicht
halt Soft Skills, genau.
Ja.
Und auf jeden Fall
kurz zu Louis C.K., ich wusste gar nicht, dass das so dein großer Inspirator am Anfang war. Für mich war das auch so, also wir haben uns ja kennengelernt, nur kurz 2017, als ich begonnen hatte, Stand-Up-Comedy zu machen, habe ich dich mal bei einem Auftritt gesehen, also auch bei einem Open Mic, also bei einer offenen Runde quasi, wie das so funktioniert.
Ja.
Und da warst du, glaube ich, schon ein halbes Jahr oder Jahr so am Machen.
Ja.
Und Louis C.K. war auch für mich da so die Inspiration gewesen. Ich weiß noch, ein Jahr davor, ich hatte mit einem Kumpel, ich sag mal, einen getrunken.
Ja.
Und wir haben Louis C.K. geguckt.
Ja.
Und ich saß da so, boah, was der sich traut.
Fucking Genie.
Ich hab so eine Paranoia bekommen, so wie mutig der sein muss. Solche Sachen in der Öffentlichkeit, weil Louis C.K. so eher so raunchy, so ein bisschen, wie würde man sagen auf Deutsch? Nicht ranzig,
ich weiß nicht mal, wie raunchy, aber eher dreckig. Er macht halt sehr dreckigen, teilweise düsteren, schwarzen Humor, aber auch gepaart mit einer sehr krassen philosophischen Komponente. Und halt ein Genie, wirklich ein, ich würde ihn als ein sehr, also wirklich ein Comedy-Genie bezeichnen. Und
das hätte ich auch in mir gedacht und so, so mutig gefunden. Und dann, ja, jetzt perfekt kommt die Sonne raus, nachdem die ganze Zeit alles bewölkt war. Und habe mir so gedacht, boah, irgendwann, vielleicht traue ich mich das irgendwann. Und das war dann, so keine Ahnung, ein halbes, dreiviertel Jahr später, das erste Mal, dass ich mich das dann getraut hatte. Aber ich wusste nicht, dass Louis für dich da auch so ein Inspirator
doch,
war.
Doch, war für mich sogar der absolute Kickstarter für mein Comedy-Interesse. Und ja, dann einfach habe ich dann auch, es gibt ja keine Zufälle, dann in dem Zeitrahmen irgendwann einen Comedian kennengelernt, der, mit dem ich mich auch heute Abend in Köln hier auf dem Open Mic treffe, der Uli. Und den habe ich dann kennengelernt bei einem Auftritt von ihm. Ich war auf so einem künstlerischen Abend von irgendeiner FH, einfach im Publikum, habe mir das angeguckt. Und dann hat der da Comedy gemacht halt, ne? Und ich bin ausgerastet, weil ich es so geil fand. Ich dachte mir, wow, was ist das denn für ein, wow, der hat auch komplett abgerissen. Und ich dachte mir, ey, wie cool ist das? Jetzt habe ich das irgendwie die ganze Zeit auf dem Bildschirm gesehen und live in echt, das ist ja noch viel geiler.
Ja.
Und dann habe ich den halt angesprochen danach, habe gesagt, ey, ich würde gerne Comedy machen. Und dann haben wir uns irgendwie ausgetauscht, haben Nummern ausgetauscht. Und dann hat er mich sogar zu meinem ersten Auftritt nach Trier begleitet. Und
da hast du das allererste gemacht, das allererste Open Mic?
Ja, nee, das war Kunst gegen Bares. Da kriegst du 10 Minuten Zeit und darfst dann, ja, 10 Minuten auf der Bühne abreißen oder dich zum Affen machen. Und
war das dann aber der erste Auftritt? Oder hattest du davor Open Mics gemacht, also so offene?
Nee, das war mein allererster Auftritt.
Ach, ja, 10 Minuten direkt zum Einstieg.
10 Minuten direkt zum Einstieg.
Viel
zu lang.
Lass mal kurz da reinzoomen.
Also pass auf, ich sag dir genau, was passiert ist.
Gerne.
Ich habe die ersten 60 Sekunden, die ich bei Kunst gegen Bares performt habe, habe ich von Louis geklaut. Oder die ersten 40 Sekunden.
Das ist einfach übersetzt ins Deutsche.
Ich habe es einfach literally geklaut. Und da haben die Leute gelacht. In der Sekunde, wo ich in mein Material übergewechselt bin, haben die mich einfach gehasst. Das war nicht mal nur so, dass sie mich nicht mögen, sondern da ging bei einigen schon so in der Hosentasche so das Klappmesser auf. Weißt du, hast du echt gemerkt. So, das waren halt, das war unglaublich. Und ich will mir nicht 100% die Schuld daran geben, ich will mir so zu 80% die Schuld daran geben, weil ich habe dann noch einen anderen Comedian gesehen, den ich und Uli, den wir dann angeschaut haben, der auch da performt hat und wir haben uns beide kaputt gelacht, weil er wirklich verdammt witzig war. Aber das Publikum hat den halt auch gehasst und dann dachte ich mir so, hä, der ist doch wirklich witzig so. Mhm. Also ich muss richtig laut lachen über den.
Ja.
Und die haben den auch gar nicht gemocht, das waren halt auch, glaube ich, alles ja Studenten und die haben auch alle irgendwie ein bisschen woke gewirkt irgendwie. Und haben halt bei den deutschen Comedians nicht so gelacht. Und dann bei Salim Samato, der war nämlich auch da an dem Abend, bei meinem allerersten Auftritt. Mhm. Und bei Salim Samato haben sie richtig krass gelacht. Aber Salim ist halt auch ein Genie, muss man sagen. Und ich weiß noch, danach bin ich zu Salim gegangen, weil ich kannte ja Salim schon, weil ich mir Nightwash und so Sachen von ihm angeschaut habe. Und ich dachte mir so, boah, krass, mein erster Auftritt auch noch vor Salim Samato. Wie heftig ist das? Und dann habe ich ja so Scheiße gefressen. Und danach bin ich zu ihm gegangen. Und ich kannte Salim ja gar nicht persönlich. Ich wusste ja nicht, wie er persönlich ist. Mhm. Und Salim, was man über Salim wissen muss, er verarscht jeden und alles und jeden immer. Er kann eigentlich kaum jemals einen ernsthaften Satz sagen. So jetzt über all die Jahre, wo ich ihn erlebt habe. Er hat so maximal 3 ernste Sätze jemals zu mir geredet. Und ich bin so zu ihm gegangen. Ich so, ey, wie fandst du meinen Auftritt? Und der so, Bro, war der Hammer. Wirklich, du solltest auf jeden Fall weitermachen. Du hast gigantisches Potenzial. Das war der beste Auftritt, den ich seit langem gesehen habe. Und ich habe schon gemerkt, so, irgendwas stimmt nicht an dem Feedback. So, ich glaube, der verarscht mich. Aber nee, war dann halt mein erster Auftritt.
Zu diesem ersten Auftritt, Wie hast du dich darauf vorbereitet? Also, weil das ja, finde ich, auch immer spannend. So, was ist der kreative Prozess dahinter, der am Anfang kam, vielleicht extrem über verkopft ist oder am Anfang komplett untervorbereitet ist? Ich weiß noch, für meinen ersten Auftritt hatte ich mir so gesagt, okay, in 2 Wochen mache ich es erstmal Open Mic. Jeden Morgen nehme ich mir, blocke ich mir Zeit, um 1000 Wörter zu schreiben, wo ich einfach so runterschreibe und irgendwas wird schon hängen bleiben. So, das war mein Plan. Wie bist du so in den ersten Auftritt gegangen?
Ey, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe auf jeden Fall seitenweise geschrieben und hatte ultra viel Material. Und ich vermute, ich habe das ein bisschen auswendig gelernt, so gut es geht. Und dann einfach performt, ja, bei Kunst gegen Bares, wenn man es performt nennen darf.
Okay, also erster Auftritt. Und ich arbeite ja viel mit Leuten, die sich auch kreativ selbstständig machen möchten. Und dann schreibt man einen Text für einen Kunden oder man schickt den so raus im Marketing und man hofft, dass der performt, dass was Geiles draus wird.
Ja.
Du hast an dem Abend schon gemerkt, okay, war jetzt nicht so, die Leute haben mich gehasst. Der sagt aber, ich habe Potenzial. Hast du es dem geglaubt?
Nein.
Wieso hast du dann weitergemacht?
Naja, ich habe ja nicht angefangen, nur weil Salim Samatu eventuell was Gutes darüber sagen würde, sondern weil mich das begeistert hat. Und irgendwie, nachdem ich das erste Mal auf der Bühne stand, und ich meine, ich bin da runtergegangen von der Bühne, auf der einen Seite gedemütigt, weil es halt mega der schlechte Auftritt war. Mhm. Ich meine, war der erste Auftritt, was erwartet man? Und gleichzeitig habe ich aber so, ich habe irgendwie Blut geleckt in dem Moment, weil es aufregend war. Ich habe mich das erste Mal seit langem wieder so richtig lebendig gefühlt und es war so, wie so, neues Territorium.
So, das Essen danach oder Bier danach schmeckt richtig geil, fand ich immer.
Echt?
Ja, wenn du danach, dann nach so einem Auftritt dir dann Drink holst, das war für mich so, boah, jetzt habe ich es mir richtig verdient vom Gefühl her. Also ich konnte es viel mehr genießen.
Okay, ja, okay. Nein, war bei mir gar nicht so. Aber ja, schön, dass es bei dir so war.
Wie war es bei dir?
Keine Ahnung, ich habe da gar nicht drauf geachtet, wie das mit dem Essen und Trinken danach war. Ist mir nicht aufgefallen. Nur was mir halt aufgefallen ist, war einfach dieses, ich habe es geschafft, die Leute 40 Sekunden oder 50 Sekunden zum Lachen zu bringen, also in der ersten Minute. Mhm. Zwar nicht mit meinem Material, aber ich habe es geschafft. Also das heißt, theoretisch geht es. Also ich bin in der Lage, Dinge zu sagen und Leute lachen darauf hin. Das ist also möglich. Mhm. Und dann wusste ich, okay, jetzt mache ich das mit meinen, jetzt bringe ich euch über meine Witze zum Lachen, weißt du? Das war für mich einfach nur so ein das war für mich wichtig, glaube ich, bei meinem allerersten Auftritt, halt die 40, 50 Sekunden Sicherheit zu haben, dass ich gutes Material von einem Profi habe und das halt einfach klaue.
Ja, wie so Stützräder.
Ja, wie Stützräder. Und dann habe ich die halt nach der ersten Minute abgeworfen und dann bin ich auch direkt in die Brennnessel reingefahren halt, ne? Aber es war halt einfach dieses, okay, also man kann fahren, es geht offensichtlich. Ja. Und das hat mich so fasziniert und ich habe so Blut geleckt und ey, danach, das war zwar auf der einen Seite demütigend, aber trotzdem dieses Adrenalin und dieses, oh, ich hab's geschafft und ich hab so diesen Drachen irgendwie bezwungen. Mhm. Und dann war halt einfach, okay, war klar, ich mache jetzt weiter so. Das ist gar keine, steht gar nicht zur Debatte, ob ich jetzt aufhöre, sondern es war so, nächster Auftritt, nächster. Und dann halt einfach die ganze Zeit aufgetreten, weitergemacht und
nicht mehr aufgehört. Mikes dann, also einfach genau. Dann jede Woche eingebucht, damals in München nur?
Ja, genau, dann nach München gezogen, weil ich da ein paar Freunde hatte und auch dachte, da könnte comedy-technisch was gehen. Damals gab es aber gar keine Münchner Comedy-Szene so wirklich. Da gab es halt nur den Alex, der dieses Comedy-Training gemacht hat und irgendwie einmal eine Show alle paar Monate irgendwas. Also es war halt sehr sporadisch. Ja,
das Discord.
Genau.
Das war das einzig Regelmäßige.
Es gab ein Open Mic da, was ziemlich schwer war, nennen wir es mal schwer. Und genau, und dann habe ich halt einfach weitergemacht bis heute und nicht mehr aufgehört.
Als du dann so regelmäßig geschrieben hast, also quasi so diese Brücke zwischen in den Anfang schon, ich habe nur eine Idee und dort, wo, hey, ich könnte daraus eine Karriere machen,
ja,
oder ich könnte vielleicht davon leben, so, da ist ja eine große Gap dazwischen.
Ja.
Du hast ja auch nicht nach dem ersten Auftritt oder nach der ersten Woche Open Mics dann in München gedacht, boah, ich mache das jetzt als Vollzeitkarriere, oder schon?
Weiß ich gar nicht, was ich damals gedacht habe. Ich wusste, ich hatte einfach nichts anderes in meinem Leben. Weißt du, ich hatte nichts. Ich hatte nichts, was mich begeistert, außer das. Es war einfach so, alles, was mich begeistert, ist das. Und ich will das machen. Und ich habe gar nicht darüber nachgedacht, ob ich jemals davon leben können werde, sondern es war einfach nur so, ich war einfach so komplett vereinnahmt von der Begeisterung für Comedy. Und es war einfach nichts anderes übrig. Ich hatte nichts. Ich habe mir auch nichts aufgebaut. Ich hatte nichts zu verlieren. Ich war niemand. Ich hatte kein Geld. Ich hatte kein weltlich gesehen in irgendeiner Form irgendwelche Verpflichtungen oder irgendeinen Erfolg. Sondern ich hatte eigentlich nur meine Komplexe und Traumata, die ich mit mir rumschleppe, und die Begeisterung für Comedy. Das war alles, was ich hatte. Mhm. Und dann war die Wahl ja klar. So, was ich habe nichts anderes zu tun, außer das. Digga, wie einfach alles hier fliegt. Ich lieb's. Deswegen, ich habe dann einfach. Es gab nichts anderes. Mich hat nur das begeistert. Und deswegen bin ich auch dran geblieben. Und das war, glaube ich, irgendwie das Gute daran, dass es mir vielleicht auch damals gar nicht so gut ging und dass ich halt nicht so viel hatte. Einfach weil. Flieg. Und einfach weil, ja, wenn du nichts anderes hast, dann setzt du da halt deinen Fokus drauf, ne? Ja. Aber nicht unbedingt aus einer Freiwilligkeit heraus, sondern weil einfach keine Alternative da ist. Ja. Das heißt, das hat mir sehr, sehr geholfen, dass ich tatsächlich auch einfach nichts anderes hatte in dem Moment.
Das ist eine ganz andere Phase als die, in der du jetzt bist, ne? So am Anfang ist halt so dies quasi, ich habe nichts zu verlieren, und am Ende des Tages, was haben wir alle überhaupt zu verlieren in diesem Universum, auf diesem Ball, der um einen brennenden Ball fliegt und so weiter.
Naja,
so
unsere Seele vielleicht, ich weiß nicht.
Aber wenn wir dann später irgendwie einen Erfolg haben, wollen wir halt irgendwie das nicht mehr abgeben, was wir erreicht haben. Wie würdest du sagen, wenn du damals Material geschrieben und vorbereitet und performt hast, wie hat sich das dann unterschieden im Vergleich zu jetzt, wo du auch dann eben bezahlte Shows hast, Touren machst, Tickets verkaufst, die Shows sind ausverkauft. Wie hat es deinen kreativen Prozess verändert?
Ja, ich glaube, es ist super wichtig, irgendwann performen zu müssen, um gut zu werden. Wenn du weißt, da sind jetzt 200 Leute und die haben irgendwie 30 oder 35, 40 Euro für ihr Ticket bezahlt, die haben sich freigenommen, die haben eventuell einen Babysitter geholt und die warten jetzt schon seit einem Monat auf diesen Abend, dann hast du einen ganz anderen Druck dahinter, weil du musst funktionieren. Du kannst jetzt nicht einfach wie bei einem Open Mic einfach hingehen, so, ich probiere jetzt hier ein bisschen was aus, so, ist egal, ob es funktioniert, ich mache hier mein Ding. So, nee, du bist Dienstleister in dem Moment. Und das ist auch gut so, weil das Schlimmste, und es gibt wirklich, ich habe mir die Comedy-Szene ja viele Jahre angeguckt und war viele Jahre Teil von ihr und habe halt viele Comedians kennengelernt und gesehen, die ziemlich ambitionslos sind und einfach nur von Show zu Show, unbezahlten Open Mic zu unbezahlten Open Mic hüpfen oder in irgendwelchen kleinen Scheiß-Cafés oder irgendwelchen Bars irgendwelche popligen, irrelevanten Shows veranstalten und dann irgendwie am Ende des Abends 30 Euro mit nach Hause, Spendengeld mit nach Hause nehmen. Und wenn du auf dem Level bleibst, ey, das ist einfach eine traurige Existenz. Und irgendwann, wenn dir der Druck auch im Außen fehlt, dann hast du einfach auch nicht so den Grund zu performen. Ich hatte dann das Glück mehr oder weniger, dass ich durch meine Corona-Videos ein bisschen durch die Decke gegangen bin. Und ich war ja auch beim Nightwash Talent Award und Quatsch Comedy Club und den Kram. Und es kam von außen immer mehr Nachfrage. Es war jetzt nicht so, aber es kam nach und nach. Und ich bin jetzt immer noch keine große Nummer, so, noch nicht. Ja, ich arbeite dran, aber ich bin noch keine große Nummer. Aber es gibt Leute, die wollen Tickets kaufen, und zwar in jeder Stadt ein paar hundert, so, ja, oder vielleicht sogar 1000, ja, in jeder Stadt. Oder jeder größeren Stadt. Und das ist schon viel für einen Comedian, ja, in Deutschland. Also muss man erstmal hinkriegen. Ja. Und deswegen bin ich mega dankbar, dass ich da überhaupt bin. Aber die Tatsache, dass halt diese Nachfrage da ist und dieser Druck, dieses, okay, da liegt jetzt Geld auf der Straße. Und wenn ich mich nicht professionalisiere, kann ich dieses Geld nicht von der Straße aufheben. Mhm. Und das ist der Punkt, wo man als Künstler optimalerweise irgendwann hinkommt, dass dein innerer Kapitalist auch sagt, okay, wir nehmen den Scheiß jetzt hier ernst. Wir machen das nicht nur wegen des Geldes halber, aber ja, ich wär ein Idiot, wenn ich diese Möglichkeit nicht wahrnehme.
Weil es sich zwingt, besser in dem zu werden, was du tust. Nicht nur, wie schreibe ich jetzt, sondern wie performe ich. Weil
alles.
Die Leute kommen ja, klar, am Ende des Tages auch, was du in dem Fall geschrieben hast. Aber sie kommen nicht dafür, sondern für das, was es ihnen bringt, was es ihnen gibt. Die Erfahrung des Abends.
Natürlich.
Ja.
Klar, und die Art und Weise, wie ich schreibe, hat sich dadurch natürlich auch verändert. Und zwar dahingehend, ich meine, derzeit schreibe ich so gut wie gar keine Comedy, weil ich noch nicht hier wohne. Ich bin ja jetzt im Begriff, gerade nach Köln umzuziehen. Und durch die ganzen Hausverbote in der Berliner Comedy-Szene habe ich die letzten Jahre halt keine Open Mics dort spielen können, so richtig. Mal ganz selten vereinzelte. Und kam ja von heute auf morgen mit Corona, diese ganzen Hausverbote. Und dann hat sich der kreative Prozess von heute auf morgen ziemlich verändert. Und jetzt gerade spiele ich gar keine Open Mics und habe auch kein Solo mehr. Meine Tour ist vorbei und jetzt habe ich die ganze Zeit nicht geschrieben. weil es ist einfach keine Motivation für mich, da zu schreiben, wenn ich nicht auftreten kann. Jetzt aber, wenn ich jetzt hier wohne und ich weiß, ich kann jetzt wieder regelmäßig auftreten, ich meine, ich bin heute Abend auf dem Open Mic, ja, das heißt, ich fange jetzt schon wieder an zu schreiben, dann schreibe ich wieder jeden Tag. Wenn ich wieder in einer Comedy-Szene bin, wo ich weiß, hier kann ich wirklich, oder ja, jeden Abend an meinen Witzen arbeiten oder dreimal, viermal die Woche meinetwegen oder optimalerweise siebenmal die Woche, dann schreibe ich jeden Tag. Einfach Disziplin aufbringen, hinsetzen, schreiben.
Lass da mal reinzoomen, weil du meintest ja gerade, wie sich der Teil vom kreativen Prozess verändert hat, der die Performance ist. Ne? Wenn du jetzt als Open-Miker hingehst, ja, kannst du einfach mal was ausprobieren. Wenn du als Profi, als Dienstleister gebucht auftrittst, dann ist es was anderes und es ist anders, wie du auf die Bühne gehst. Wie ist aber die Vorbereitung davor? Also hast du in deiner, du hast ja auch gerade gesagt, so dieses Zwischenlevel, wo du zwar viel auftrittst, aber dann nicht was draus machst, wo du meintest, okay, es ist eher eine traurige Existenz. Das ist ja eine Zwischenphase, die jeder Künstler dann hat und wo er dann eher entweder drüber hinweggeht oder nicht. Genau. Wie war damals das jetzt mal Vorbereiten und Schreiben und sich hinsetzen und sich da reindenken und das entwickeln anders als jetzt? Was hast du damals gemacht? Wie sieht das heute aus? Und jetzt von mir aus gerne vielleicht mal heute rausgezoomt auf dein letztes Special. Also man findet ja auf YouTube ein einstündiges Comedy-Special von dir. Das zweite ist käuflich erwerblich.
Genau.
Genau, das ist ja eine Stunde, wo du einfach durchziehst, einfach die ganze Zeit redest mit Pausen und Leute lachen. Und das hast du ja dann, bis es aufgenommen wird, was ja dann auch über drei Abende hinweg, über mehrere Shows hinweg aufgenommen wird, schon, weiß jetzt nicht, ob 1000 Mal, aber auf jeden Fall Dutzend oder 100 Mal, 100-fach sicherlich in Teilen, gespielt, also gehalten.
Ja.
Deswegen, wie ist dieser Schreibprozess unterschiedlich von damals zu jetzt quasi?
Er ist schneller, er ist effizienter, weil am Anfang ist halt dieses Unerfahrenheit. Du brauchst erstmal ein paar Jahre, bis du gut wirst. Das erste Special ist halt das, was am längsten braucht. Ne? Und ich glaube, sobald du ein Special produziert hast, kannst du eigentlich wahrscheinlich jedes Jahr oder alle anderthalb Jahre oder alle 2 Jahre meinetwegen ein Special rausbringen, weil du dann einfach verinnerlicht hast, wie man Witze erarbeitet, du bist besser im Schreiben geworden, du hast ein stärkeres Gefühl, an welchen Stellen werden die Leute wahrscheinlich eher lachen, an welchen eher nicht. Und du bist einfach, ich habe dann aber mehr Erfahrung gehabt und dadurch habe ich schneller schreiben können und einfach ein anderes Auge bekommen. Und dadurch musste ich weniger Zeit investieren, darin an gewissen Nummern zu feilen, weil ich einfach schneller fertig bin mit der Nummer und dann schon zur nächsten übergehen kann. Das hat sich dann einfach über die Jahre hinweg verändert mit dem immer mehr Auftreten, dass es halt einfach schneller ging. Das, was sich halt auch verändert hat, war einfach, früher habe ich sehr viel Zeit in einzelne Nummern reingesteckt, weil ich die halt perfekt haben wollte.
Was ist eine Nummer?
Okay, du hast eine Nummer über ein Thema. Sagen wir mal, okay, wir reden jetzt über Frauen und warum Frauen kein Wahlrecht haben sollten. Jetzt
nur mal als entspanntes Beispiel
für deine
Zuhörer. Für die Hälfte meiner Zuschauer, alles gut.
Nein.
Alles gut, hau raus.
Okay, also, dann musst du dir jetzt, also angenommen, das wäre jetzt die Prämisse, warum sollten Frauen kein Wahlrecht haben? Dann hast du jetzt erstmal schon mal eins ist klar, die Prämisse, wenn du die erstmal so formulierst, wird keinem oder sehr wenig Leuten gefallen. Das heißt, erstmal schon mal allen Frauen nicht und selbst 50, 60, 70% der Männer im Raum würde diese Prämisse erstmal nicht gefallen.
Und man muss ja sagen, du hast viele Frauen bei deinen Shows.
Ja.
Finde ich, also ich war da.
Ja, die sind da, auf jeden Fall. Und angenommen, du nimmst das jetzt als Prämisse und willst das Bit zum Laufen bringen, dann, du hast jetzt dieses Thema und dann überlegst du dir, okay, das ist meine Prämisse, wie kriege ich die zum Laufen, was sind die Witze, die ich auf dem Weg dahin machen werde, wie schaffe ich es, sogar die Frauen mit ins Boot zu holen, dass sie es nicht scheiße finden, was ich gerade sage, und dann schreibst du halt Witze, gehst auf die Bühne, probierst aus, ne, und merkst so, okay, an der Stelle lachen sie gar nicht, jetzt fangen sie an, mich zu hassen, okay, aber wenn ich hier hingehe und jetzt wieder mich erstmal lustig mache über Männer und mich über mich selber lustig mache, dass ich ein Idiot bin, dann mögen sie mich auf einmal, dann gehen sie auf einmal wieder mit der Prämisse wieder mit, weil ich ja erst Männer durch den Kakao gezogen habe und jetzt kann ich mich vorarbeiten zu dem zu meiner. Also, das sind halt alles Prozesse.
Also, das ist eine Nummer, so ein abgeschlossener Gedanke mit einer Prämisse, wo viele Jokes auf dem Weg passieren.
Genau, es gibt auch einfach One-Liner-Witze. Das sind einzelne Witze. Das ist wirklich nur ein Witz. Der geht halt irgendwie. Das ist jetzt vielleicht ein 2- oder 3-Liner, aber im Grunde genommen, das ist jetzt keine Nummer. Aber das wäre jetzt halt sowas wie. Mein Vater, als er 5 Jahre alt war, wurde er immer wurde er immer von seinem Vater, also von meinem Opa verprügelt, wenn er geweint hat. Weil mein Opa einen Sohn haben wollte, der halt nie weint. Ne? Und dann war mein Vater traumatisiert und dann ist natürlich das Gleiche in unserer Familie passiert, als ich 5 Jahre alt war. Ne? Also jedes Mal, wenn mein Vater geweint hat, habe ich ihm so eine gegeben. Und das ist jetzt keine Nummer, aber das ist halt
keine Prämisse.
Du hast eine Prämisse und dann hast du die Pointe. In dem Fall ist die Prämisse halt das, was passiert ist. Und die Pointe ist dann das Glatteis, worauf ich die Leute geführt habe. Das halt dann, das wäre jetzt ein Mislead, halt so ein klassischer.
Okay, ja. Und in diese Nummer nur so als Beobachtung ist ja bei Comedy, keine Ahnung, wie im Zirkus oder bei Akrobatik, wenn jetzt jemand einen Handstand macht, so, das ist ja nicht risky. Wenn er den Handstand aber auf einen Teller, auf einen Stock in 20 Meter Höhe auf einem Elefanten macht oder sowas, dann ist es auf einmal interessant. Und diese, weil du es gerade meintest, dieses dünne Eis, wo man halt am Anfang sowas raushaut, das ist halt, wo Comedy eigentlich erst stattfindet. Weil sonst lachen wir nicht wirklich drüber.
Nicht immer. Comedy kann auch harmlos sein. Ich finde, Helge Schneider ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel dafür. Den habe ich auch krass gefeiert. Du hast ja ein Blatt im Haar. Helge Schneider ist zum Beispiel jemand, der jetzt nicht politisch edgy in irgendeiner Form ist, aber ich liebe den trotzdem, weil er einfach absurd ist. Der ist halt witzig. Ist einfach witzig.
Das ist halt das dünne Eis, dass es absurd ist, dass es dann so außerhalb der Realität so ein bisschen komisch ist. Ne? Hat er nicht einen Song über Karotten oder Möhren?
Absurd, merkwürdig und es muss nicht immer hart sein oder politisch irgendwie, was auch immer. Es kann auch total was Harmloses sein. Also ich finde, Comedy muss nicht immer edgy sein, weißt du? Aber es... Also Louis C.K. hat mal gesagt in einem Podcast oder in einem Interview, er hat gesagt, die Nummern, bei denen du dir denkst, boah, nee, das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht spielen, bleib genau bei der Nummer und bring die zum Laufen, weil das werden die Bits, die besonders sind.
Hm. Das fühlt sich ja dann auch besonders an, wenn so was funktioniert.
Ja, wenn du das dann zum Laufen bringst, dann ist es halt wirklich wie, als hättest du so einen Spießrutenlauf durchlebt und bist erfolgreich durchgekommen. Ich meine, Louis C.K. hat Bits, wo er darüber redet, dass er einfach, wo er wirklich dann so ein Act-Out macht, wo er Sex mit einem Kind hat halt, ne? Und die Leute lachen sich kaputt. Warum? Weil er so ein Meister ist, die Prämisse zu etablieren und dann sich auf der einen Seite ganz klar dagegen auszusprechen, gegen Pädophilie auszusprechen, weil es ja wirklich schlimm ist. Und dann aber wieder was, dann seine Position so zu verwaschen, dass man nicht weiß, hä, wo steht der jetzt? Er macht das so gut. Er schafft es, Leute hinzunehmen an Orte, wo sie eigentlich niemals drüber lachen würden, weil es so furchtbar ist. Aber er schafft es durch seine absolut meisterhafte Erfahrung und durch seine Schreibskills einfach, dass du plötzlich über Dinge lachst, über die du sonst nie lachen würdest. Und das ist halt einfach wirklich das Genie-Level, was er da entwickelt hat.
Ich glaube, das ist auch vielleicht mal einen Moment weggezoomt von Comedy. Also was ultra beliebt ist, aber was hier nicht jeder Mensch guckt aktiv Comedy und mag Comedy oder würdest du sagen so, hey, ich bin Comedy-Fan, so wie du und ich jetzt. Aber ein anderes Phänomen, was mir da direkt einfällt, ist so True-Crime-Stuff. Also da ist ja auch dann der Witz, wenn du eine Netflix-Doku über einen Serienmörder oder was auch immer, oder einen Kult guckst, dass du dann so ein Verständnis dafür bekommst, wie die Menschen drauf sind. Also dass es so ein sich reinfühlen ist und mal so das Erleben ist, ohne das erleben zu müssen. Und so ist glaube ich auch mit Jokes. Aber du meintest gerade, so, ich hatte dich nämlich unterbrochen, als du beschrieben hast, okay, wenn du jetzt zum Beispiel ans Schreiben rangehst, dann versuchst du eine Nummer zum Laufen zu bringen. Waren da kurz abgedriftet. Aber das finde ich ultra interessant, wie sich eben der Schreibprozess verändert hat.
Ja.
Von früher zu jetzt. Also es ist wirklich so ein, du sitzt da und denkst dir so, okay, was wäre lustig? Oder du gehst durch und kommst auf einen Gedanken, den du ausarbeitest.
Es ist erstens schneller, es ist zweitens einfach regelmäßiger. Ich mache es halt dann einfach in Phasen, wenn ich jetzt weiß, ich kann auftreten, die Nummer auch endlich mal fucking testen, schreibe ich einfach jeden Tag. Das ist dann Teil meiner Morgensroutine. Ich habe halt eine Liste, da ist meine Morgenroutine drin. Da steht halt drin, beten, Zimmer aufräumen und dann kommt halt Körperübung, irgendwie was Sportliches und dann kommt die Kreativarbeit. Jetzt gerade schreibe ich ein Buch, das heißt, jeden Tag steht da halt Buchschreiben drin. Sobald ich aber hier wohne und wieder öfter auftrete, steht da halt Comedy auch wieder drin. Das heißt, da wird dann einfach jeden Tag eine Stunde geschrieben, ganz egal, ob ich inspiriert bin oder nicht. Das ist einfach dann, das ist dann die Routine, das ist der Job. Und ich glaube, da muss man, das ist der große Switch, wo du dann aufhörst, ein Amateur zu sein, der einfach nur so ein bisschen mal hier, mal da, was ich in Teilen immer noch bin. Ich lebe immer noch leider teilweise wirklich wie ein Amateur. Die Art und Weise, wie ich Content produziere, wie unregelmäßig ich Content release, dass ich gefühlt alle 4 Wochen einen neuen Podcast anfange und den dann 3 Folgen mache und dann wieder nicht mehr, ist absolut, absolut dilettantisch. Also ich bin selber kein gutes Beispiel für das, was ich da gerade sage. Das heißt, das muss ich mir selber auch immer wieder vor Augen halten, was ich da noch ja, an Verbesserungsspielraum habe. Aber es geht vor allen Dingen um Regelmäßigkeit, Professionalität und nicht auf Inspiration warten, sondern einfach machen. Einfach machen. Ich habe tausende Millionen Ideen eigentlich. So viele. Ich müsste einfach nur hinsetzen, mehr Struktur haben, mir konkretere Pläne schreiben und die dann einfach durchziehen. Und das ist auch gerade so der Prozess, in dem ich mich noch befinde.
Was würdest du sagen, was das angeht, so die produktivste Phase für dich bisher? War das vor deinem ersten Special? War das, als du angefangen hast, YouTube-Videos zu machen? War das bei deinem zweiten Special?
YouTube-Videos vor meinem ersten Special und dann auch natürlich vor meinem zweiten Special und auch während meinem zweiten Special. Also jetzt gerade ist die unproduktivste Phase comedy-technisch, die ich seit Jahren hatte. Einfach weil jetzt halt, ich meine, das ist jetzt schon seit 5 Jahren so mit den Hausverboten auf den Open Mics, aber irgendwie, jetzt im Nachhinein weiß ich gar nicht mehr genau, wie ich es geschafft habe, das zweite Solo zu erarbeiten. Mhm. Ich bin so ein bisschen überrascht, wenn ich jetzt so zurückgucke, wie habe ich das eigentlich gemacht? Ich hatte kein einziges Open Mic und ich teste auch nicht gerne vor meinen Fans, ehrlich gesagt, weil...
Also bei bezahlten Shows.
Ja, habe ich aber machen müssen, ja, aber habe ich dann machen müssen, weil sonst hätte ich kein neues Solo erarbeiten können, wäre halt nicht gegangen. Mhm. Und das heißt, ich habe halt die ersten Shows dann auch für billiger gemacht, da hat dann das Ticket irgendwie 10 oder 15 Euro gekostet und die Show hieß dann halt Nikolai testet Witze. Und das war dann halt echt einfach so, ey, okay.
Also das ist ja auch crazy und so eine, also muss ein cooles Gefühl sein oder gerade wenn so Nico von damals drauf gucken würde, hey, ich stell auf eine Webseite, Nico testet Witze und Leute kaufen dafür Tickets.
Ja, ja.
So eine krasse Transformation. Wir hatten vorhin drüber gejoked, so, wann haben wir uns kennengelernt? 2017, jetzt ja. 8 Jahre später, keine Ahnung, sitzen wir hier und fachsimpeln über die Wege des Erfolges.
Ja.
Mit die Trials and Tribulations. Ja. So, aber es ist ja immer ein weiterer Weg, auch für mich unternehmerisch, für dich mit Comedy und auch den unternehmerischen Sachen, die damit einhergehen.
Ja, ich meine... dranbleiben, weitermachen und Glück haben und beten. Also ich keine Ahnung, am Ende des Tages habe ich das Gefühl, das ist auch so ein bisschen mir ins Herz gelegt worden von Gott, dass ich das machen soll. Und ich glaube, wenn man diesem Ruf folgt, wie auch immer der aussieht, ob du jetzt den Ruf hast, Mutter zu werden oder kreativer Schreiber oder Buchautor oder ob du egal, was du machen willst, ob du ein Unternehmen aufbauen willst, wenn du da wirklich deinem inneren Ruf folgst und dafür betest und dranbleibst, hast du eigentlich schon so gut wie alle Rezepte, um damit irgendwann zum Erfolg zu kommen. Kennst du Stephen Pressfield?
Ja, The War of Art.
The War of Art. Er hat auch eine Biografie geschrieben, die kann ich jedem empfehlen, die heißt Government Cheese. Gibt's,
Government
ich,
Cheese ist
Government Cheese, ja, Käse der Regierung, ja. Weil er war früher Truckfahrer und er hatte seinen ersten Erfolg, er ist ja Buchautor und er hatte seinen ersten Erfolg, glaube ich, seinen wirklichen Durchbruch als Autor hatte er, glaube ich, mit 50? Sehr spät. Er hat Jahrzehnte geschrieben und hatte ewig wenig bis keinen Erfolg. Mhm. Und wusste aber immer, das ist halt das, was ich machen will. Das ist alles, was ich kann. Das ist alles, was ich will. Und es gibt ja diese Regel so, naja, wenn du ein Unternehmen anfängst und es nach 5 Jahren keinen Erfolg hat, habe ich mal gehört. Da gibt's manchmal so einen Leitsatz. So, wenn du nach 5 Jahren keinen Erfolg hast, solltest du vielleicht was anderes überlegen, ne? Oder in eine andere Richtung gehen. Kann ich persönlich nicht unterschreiben. Also ich habe 2017 angefangen und ich hatte nach 5 Jahren, das war ja dann schon... Oder naja, 2016 hatte ich wahrscheinlich meinen ersten Auftritt. Und ich hatte dann 2021 zumindest durch meine Internetvideos während der Corona-Zeit schon irgendwie Erfolg. Aber ich bin immer noch an einem Punkt, wo ich, wie gesagt, kein tolles Auto fahre. Wo ich jetzt nicht so machen kann. Ich muss immer noch gucken, so wie ich jetzt... Also ich muss schon planen mit meinem Geld. Ich kann jetzt nicht einfach so machen. Es ist nicht so, dass ich den Erfolg habe, den man jetzt vielleicht nach 5 Jahren Selbstständigkeit erwarten könnte. Was natürlich auch meiner dilettantischen Art und Weise, mein Business zu führen in den letzten Jahren auch geschuldet, ist ganz klar. Das ist nicht einfach so, dass, also da trage ich natürlich sehr viel Verantwortung für und da muss ich mich halt auch einfach verbessern. Aber ich glaube, wenn du, ich glaube halt, wenn du etwas machen willst, um das nur zu Ende zu bringen, den Satz noch, wenn du etwas machen willst und zwar wirklich machen willst und du weißt, das ist das, was ich machen will, dann darf es auch mal 10 Jahre dauern. Sehe ich nicht als, weil du weißt ja, das ist, was du machen willst und dann ist es einfach keine vergeudete Zeit. Sehe ich einfach nicht. Es sei denn, es gibt so ein paar Leute, ich nenne jetzt keine Namen, aber die sind halt wirklich, ich weiß nicht, ob die aber nur psychische Probleme haben, ja, die werden dann Comedians und verbessern sich 10 Jahre lang nicht. Machen 10 Jahre die gleiche Scheiße, verbessern sich nicht, haben keinen wachsenden Erfolg. Und da würde ich dann sagen, okay, was willst du denn eigentlich? Willst du Comedy verwenden, um deine Zeit zu verschwenden und immer auf dem gleichen Stand zu bleiben und dich nicht zu verbessern und einfach ein Dasein als Loser zu fristen? Oder willst du wirklich irgendwo hin? Hast du irgendwie Ambition? Das muss man sich halt natürlich fragen. Klar, natürlich, man kann jeden Weg auch als Vermeidung sehen. Oder jeden Weg mit einem Vermeidungs-Mindset gehen und im Grunde genommen seine Zeit tot.
Mir kam mal so das Bild zu diesem, was du jetzt gerade sagst, zu diesem auch mal langfristig dranbleiben, was gar nicht so sexy ist, aber irgendwie, gerade deswegen hat es mich gecatcht, so, dass, was überlebt nach einem Atomkrieg?
Kakerlaken. Kakerlaken.
Ja. So, sich wie eine Kakerlake zu, ich weiß nicht, wie sich Kakerlaken fühlen, aber sozusagen so, hey, wo ich jetzt gerade dran bin, ich bleib einfach wie eine Kakerlake da dran. Ich zieh's einfach durch so und ich sehe den, Silver Lining, also so diese, dass es möglich ist, dass da dieser Impuls war, der dafür gesprochen hat, das jetzt durchzuziehen. Und ich glaube auch, wie du jetzt gerade das bei dir beschrieben hast, ich glaube da, ja, wie sagt man auf Deutsch, stellst du dein Licht ein bisschen unter den Scheffel? Also, klar, du hast da Challenges oder Punkte, wo du richtig viel Gegenwind bekommen hast und bekommst und so weiter, aber so, du hast 2 Specials draußen, alles komplett selbst aufgebaut, hast jetzt kein Netflix- oder ZDF-Deal oder sowas, aufgrund der Thematik manchmal, aber dass du dort bist, wo du bist und dass du das so durchgezogen hast und dass auch diese Durchbrüche kamen, ist heftig und ist geil und ist nicht selbstverständlich.
Ja, danke, danke. Ja, Dito kann ich dir auch zurückgeben. Ich meine, damals waren wir beide ja irgendwelche Typen, die halt irgendwas machen, so, ne? Und jetzt sind wir halt immer noch irgendwelche Typen, die irgendwas machen, aber halt irgendwie.
Auf der Terrasse.
Aber jetzt halt. Auf der Terrasse halt, ne? Also davon, also da bin ich noch nicht, ja, so eine Terrasse zu haben. Aber du bist halt da, ne? Und das hast du dir halt auch erarbeitet. Und das zeigt ja auch, dass das Dranbleiben und dass es funktioniert.
Ja, ich schätze, das mit der Kreativität war für mich auch so, also das war so der Impuls, so Bücher schreiben und dann, da gibt's Comedy und so weiter. Und wer Comedy was für mich? Ich habe mir halt dann nach einem halben Jahr gesagt, so, wenn ich mir überlege, also ich habe halt immer so mehr Karriere- oder langfristig mäßig gedacht. Ich habe einen 10 Jahre älteren Bruder und dann ist halt so vielleicht so eine langfristige Perspektive, was will ich machen und
ja, ich hab auch ältere Geschwister, die sind auch alle älter, ja, deutlich sogar.
Okay, vielleicht denke ich dann da kompetitiver oder nachahmender oder wie man auch immer möchte. Darüber, für mich war halt so, so auf dieses Rumreisen, ich weiß nicht, ob ich das so machen wollen würde. Nee, cool, ich habe es jetzt mitgenommen, was mache ich damit? Also ich habe für mich dann so einen Rahmen dran gesetzt und habe mich auch gefragt, ja okay, stelle ich hier mein Licht und einen Scheffel, indem ich so meine Kreativität verkaufe und das mehr kommerziell mache jetzt mit Copywriting und Marketingtexten und so weiter. Aber ich habe gemerkt, als ich halt so Texte für Firmen geschrieben habe, hat das in mir genau das gekratzt, so dass das befriedigt, was ich im Bücherschreiben und so wollte. Ich wollte irgendwie ein Thema, dann gehe ich da in meinem stillen Kämmerchen ran und versuche Ideen zu finden und dann interessiert es irgendwen.
Und du könntest ja theoretisch, wenn du wolltest, könntest du jetzt auch immer noch nebenbei Comedy machen. Du könntest dich für irgendwelche Open Mics anmelden, wenn du willst. Es ist ja nicht so, dass nur weil du jetzt Copywriting machst, dass du jetzt dann plötzlich Comedy nicht mehr machen könntest deswegen. Du könntest es ja trotzdem machen.
Die Arbeitszeiten sind dort vor 21 bis 22 Uhr oder so.
Ja, genau. Also scheinbar reicht dir das, sonst hättest du ja jetzt auch einen Jucken, wenn du heute Abend nicht auf den Open Mic gehst. Aber da du das nicht hast, hast du ja die richtige Entscheidung getroffen. Und oft sind kreative Unternehmungen, die man anfängt, führen einen dann letzten Endes woanders hin. Wenn ich überlege, was ich jetzt für Fähigkeiten, guck mal, ich habe früher Beats produziert, bevor ich Comedy gemacht habe, ne? Musik halt, ne?
So Hip-Hop-mäßig, Elektro?
Ja, aber auch klassische Sachen habe ich teilweise komponiert und so, ne? Halt immer nach Gehör, weil ich das nie gelernt hatte, wie man tatsächlich Harmonielehre macht und so. Und Noten lesen war nie mein Ding, aber ich habe das halt einfach nach und nach die Melody Lines eingespielt und halt komponiert, ne? Ich meine, die gingen mit ihrer Komplexität natürlich nur so weit, wie es halt ging. Hätte ich wirklich Harmonielehre gelernt, wenn das wirklich, hätte ich noch mal mehr machen können, aber gut, dann war ich irgendwann ausgebrannt, was Musik anging, und habe dann aufgehört. Und dann kam halt irgendwann ein paar Jahre nichts und einfach nur gearbeitet, Geld verdient, Garten, Landschaftsbau, IT und jeden Scheiß mitgemacht, jeden Job angenommen, Geld verdient, und dann halt kam irgendwann Comedy, ne? Und jetzt habe ich jahrelang Comedy gemacht, dann kam aber plötzlich Corona, dann habe ich angefangen mit YouTube, ja? Und dann kam plötzlich lernen, okay, wie arbeitet man mit Kamera? Wie stellt man Kameras richtig ein? Wie kann man Vlogs drehen? Wie kann man den Ton gut abmischen, oder wie kann man den in meinem Fall jetzt einfach gut abmischen lassen? Und das habe ich dann reingenördet einfach, ne? In super viele Themen und gesehen, dass die mir alle helfen. Das sind alles, wie du sagst, du fängst mit etwas an, mit Comedy, aber du landest jetzt, bist beim Copywriting gelandet. Das heißt aber nicht, dass du hast den Faden, den roten Faden da schon aufgenommen, als du angefangen hast mit Comedy, der dich da hingeführt hat. Und so ist das mit super vielen anderen kreativen Projekten, die man macht. Es ist immer, du nimmst immer was mit und du hast immer aus jedem kreativen Projekt, aus jedem Job, aus jeder Arbeitserfahrung, die du in irgendeiner Form, oder auch jede neue Fähigkeit, die du dir irgendwie aneignest, hast du dann in deinem Kästchen, und du wirst merken, irgendwann ergibt es immer mehr ein Gesamtbild. Ja? Ich habe so viele meiner eigenen Shows gefilmt. Ich konnte bei meinen Special-Produktionen den Leuten, den Kameramann, genau sagen, wie ich es haben will. Ich konnte denen sagen, ey, mach mal hier so und so. Mach mal die Beleuchtung bitte da so. Ich konnte bei den Leuten, die den Ton aufgenommen haben bei meinen Special, ich konnte denen genau fragen, okay, ey, wie viele Mikrofone habt ihr denn da? Wie viele Raummikrofone? Hängen die von oben? Hängen die so? Wie sind die auf das Publikum gerichtet? Kann man das überhaupt mit dem Raumhall? Weißt du, das sind alles Sachen, die hätte ich mich damals nicht mit Musik und so weiter beschäftigt und ständig damit beschäftigt, meine YouTube-Videos zu machen oder irgendwie Podcasts aufzunehmen, hätte ich mich mit diesen ganzen Aspekten nie beschäftigt, wäre ich niemals in der Lage gewesen, so viel einzugreifen bei meiner eigenen Solo-Produktion. Und das ist nie umsonst. Diese ganzen Sachen führen dich irgendwo hin. Selbst wenn es nicht da ist, wo du erstmal vermutest, wo sie dich hinführen. Fängst an mit Malen und merkst plötzlich, hey, wow, es macht dir total Spaß, keine Ahnung, Gebäude, oh, Architektur, und dann landest du auf einmal da. Und manchmal bringt sich auch ganz woanders hin, aber ich glaube ganz oft, wenn wir irgendwie so einen Ruf haben, sollten wir den folgen, weil wir einfach nicht wissen, wo er uns rausbringt. Und wenn wir einen Ruf in uns haben, der ist da nicht umsonst, dem muss man vertrauen.
Das ist das verrückte Ding, ne? Ich weiß nicht, wie es dir früher damit ging, aber für mich war so dieser Impuls oder dieser innere Ruf, ich war immer ultra misstrauisch dem gegenüber, so, weißt du, nur wenn es Hirngespinst ist, so alles sehr rationalisieren. Und das ist auch eine Sache, die für mich jetzt sehr klar scheint, wenn du wirklich was so von Herzen spürst, und ich schätze, dafür musst du so wissen, was das für dich bedeutet, was halt die Schwierigkeit manchmal ist, so das zu unterscheiden von, ich habe jetzt gerade ein Video gesehen, und vielleicht ist es dann auch wirklich ein Impuls, nachdem du ein Video gesehen hast, aber halt so wirklich zu erkennen, das ist jetzt tief, dass das, ich schätze, die Perspektive einzunehmen, wenn ich das wirklich von Herzen spüre, ist das für mich gewollt.
Ja.
Und ich schätze, das ist, was Kraft gibt, wenn dann halt auch mal so ein kreativer Prozess, der jetzt nicht bedeutet, du schreibst, kann ja auch eine IT-Firma sein oder was super Logisches, strukturiertes Ingenieursdasein oder sowas, ja, oder ein Jurastudium durchziehen, ja, dass das halt dann jetzt wichtig und richtig ist.
Ja, voll. Ich meine, ja, auch ein Jurastudium, ne? Das muss nicht kreativ sein. Plötzlich kriegst du den Impuls, oh, krass, ich will, keine Ahnung, ich will reisen oder so, ne? Oder und dann bist du in irgendeinem Land und kannst plötzlich Leuten irgendwie helfen, weil die plötzlich tatsächlich ein juristisches Problem in Deutschland klären müssen oder so. Also es gibt echt schon, ich habe da Geschichten gehört, wo du denkst, so krass, wie Zufälle manche Leute zusammenführen. Mhm. Ne? Und am Ende, du weißt nie, wofür es gut ist. Du weißt oft nicht das Endziel, aber du musst einfach dem Ruf vertrauen oder zumindest, selbst wenn du ihm nicht vertraust, ihm einfach folgen, und dann während dem Folgen lernst du auch nach und nach Vertrauen. Ich glaube, Vertrauen fällt nicht immer einfach so vom Himmel. Manchmal müssen wir uns das echt erringen, erkämpfen, erarbeiten und einfach sehen, hey, wenn ich dem folge, Gott bestraft mich nicht dafür, sondern belohnt mich eher dafür.
Und manchmal braucht es auch, zu dem, was du sagst, solche Momente, wie du es vorhin bei dir beschrieben hast, also was ich auch so empfunden habe, so bei den Anfängen von Comedy, ey, ich hatte jetzt auch nichts zu verlieren, so ich hätte jetzt auch nichts anderes in meinem Leben. Manchmal kommt halt dieses Vertrauen erst, wenn alles andere ausgelutscht ist sozusagen. Ja. So, ich habe das probiert, es hat mich abgefuckt. Digga, ich muss jetzt einfach vertrauen, das einfach mal ausprobieren.
Ja. Ja, und im Fall von Comedy, da hat sich mir die Frage nicht mal gestellt, ob ich jetzt vertraue, weil ich hatte erstmal keine großen Ambitionen. Ich hatte nur eine Faszination.
Es war und auch kein Risiko, außer jetzt mal.
Nichts. Ich hatte ja eh nichts zu verlieren. Was, weißt du, ich war in meinen 20ern und hatte gerade gesundheitliche Probleme, hatte kein Geld. Ich hatte nichts zu verlieren. Gar nichts. Und ich wusste aber einfach nur immer eine Sache. Ich will nichts machen, was mich nicht begeistert. Ich will was machen, was mich begeistert. Ich will was machen, wofür ich brenne, wofür ich Lust habe, aufzustehen. Und ich habe das immer gesucht und ich habe so viele Jobs ausprobiert und ich habe so viele Sachen gemacht und ich dachte mir auch so, Mann, jetzt ist diese Sache mit Musik weg, Musikproduktion, warum ist das weg? Das war doch eigentlich was mich damals erfüllt hatte. Und ich dachte irgendwie, fuck, vielleicht muss ich damit wieder anfangen und so, aber es ging einfach nicht. Ich hatte da echt einen Block. Und ich habe aber einfach nicht aufgehört, in der Frage zu leben, was ist es? Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man nicht sofort aufgibt, wenn man nicht diesen inneren Ruf findet, sondern dass man halt sagt, hey, okay, ich weiß es jetzt nicht, aber vielleicht weiß ich es morgen und vielleicht weiß ich es übermorgen, vielleicht weiß ich es in einem Jahr, vielleicht weiß ich es in 5 Jahren. Aber ich höre einfach nicht auf, in dieser Frage zu leben, was ist das, was ich hier machen will? Warum bin ich hier? Was ist es denn? Ja. Und manchmal ist es erstmal was, wo man sich denkt, ach wirklich, auf einmal kommt der Impuls, hey, ich sollte mich bewerben bei einer Steuerkanzlei. Vielleicht ist das genau das, was dich mega erfüllt, irgendwelche Steuererklärungen für irgendwelche Firmen zu machen. Wirklich, das meine ich null ironisch. Es gibt Leute, für die gehen da total auf und für die passt das auch und das ist auch super. Und für mich war es halt scheinbar Comedy und ich habe einfach nicht aufgehört, in der Frage zu leben, was ist es? Auch wenn ich es nicht wusste. Und habe halt einfach gesagt, okay, ich werde so lange suchen und ich lebe so lange in der Frage, bis eine Antwort in irgendeiner Form kommt. Und plötzlich war Comedy einfach da. Es war einfach da. Einfach da. Plötzlich war es da. Es war so, Louis C.K. entdeckt.
Wow. Auf einmal schien es dann so wichtig und zentral.
Genau. Und ich habe mir in dem Moment gar nicht die Gedanken gemacht, das ist jetzt meine Antwort auf meine Suche oder so oder auf meine Frage, was ich machen soll. Gar nicht. Es war einfach nur auf einmal, wow. Faszination, mich damit beschäftigt, angefangen Witze zu schreiben, angefangen mir super viel reinzuziehen, angefangen meinen ersten Auftritt zu machen, weiter aufgetreten, bis irgendwann klar war, okay, das ist es.
Ja. Und wo war da der Übergang für dich? Weil jetzt reden wir viel über, ich sag jetzt mal, Leidenschaft, man kann auch andere Worte, Calling, Vertrauen, Herzensprojekte, dies, das nennen. Wo war für dich da der Übergang zur Professionalisierung? Also das so ernst zu nehmen und das so durchzuziehen, weil das ist nicht selbstverständlich und viele Leute, die dann so, ich mache das als Herzensprojekt und das als Herzensprojekt, ja okay, ich vertraue, dass es sich alles zum Flickenteppich ergibt, ein cooler, aber manche Leute eiern dann auch zu viel von Projekt zu Projekt zu Projekt rum. Zu viel jetzt aus der Perspektive, wenn du davon leben möchtest und das gut machen möchtest und damit mehr Leute erreichen und helfen möchtest.
Ja.
Ob es jetzt als Steuerfachangestellte, Steuerberater, Ingenieur, Maler, Anwalt, Comedian, Copywriter, was auch immer ist. Irgendwann und entscheidet sich halt die Spreu vom Weizen, wenn halt der eine sagt, hey, Leidenschaft, Liebe, was auch immer hat mich dahin geführt, aber jetzt nehme ich es mal ernst.
Ja.
Wo war für dich der Moment? Für mich war es auf jeden Fall Stephen Pressfield und solche Sachen. Ich habe mir halt so, schätze ich, motivational stuff und muss durchziehen, Junge, Stuff reingezogen. Kampfsport war für mich da so eine Basis, auf der ich aufgebaut habe. Wie war das für dich? Wo war der Switch?
Stephen Pressfield, also das Buch War of Art, hat mir auch geholfen. Und jetzt, ich bete halt auch sehr viel und bin ja im Bruno Gröning Freundeskreis, so einer, will ich es religiöse Gruppierung nennen, keine Ahnung. Wen es interessiert, einfach mal das Phänomen Bruno Gröning bei YouTube schauen. Und das hat mir auch sehr geholfen, insgesamt immer mehr Ordnung in mein Leben reinzubringen. Erstmal auf ganz einfachem Level so Zimmer aufräumen, Wohnung aufräumen, meine Wohnung in Ordnung halten. Und jetzt geht's auch, habe ich es langsam durch viele Gebete und auch das Besuchen von den Bruno Gröning-Treffen plötzlich einfach das Geschenk erhalten, dass ich jetzt tatsächlich einen halbwegs normalen Schlafrhythmus wieder habe, dass ich tatsächlich auch einfach wieder mal morgens aufstehe und nicht mehr erst um 2 Uhr schlafen gehe, sondern schon ab 9 Uhr mir Bildschirmverbot meistens gebe. Es sei denn, ich bin jetzt am Reisen und dann falle ich sehr leicht wieder aus meinen Routinen raus. Aber wenn ich dann zu Hause bin, dann ist es sehr klar und irgendwie sehr, alles sehr einfach und klar plötzlich. Und ich habe immer wieder versucht, mich zu professionalisieren, bin aber auch immer wieder an alten Mustern gescheitert und einfach an meiner Natur vielleicht ein Stück weit oder an meiner verkorksten Natur, was auch immer es ist. Und das Einzige, wo ich immer Disziplin für brauchte, war Auftreten auf Open Mics. Das war nie eine Frage, ob ich dafür motiviert bin oder nicht, sondern ich habe es einfach gemacht, weil das ist auch immer noch so. Aber dadurch, durch diese ganzen Hausverbote, musste ich mir halt jetzt in den letzten Monaten und Jahren halt immer wieder überlegen, okay, was mache ich jetzt eigentlich stattdessen? Ich musste immer einen Ersatz für Open Mics finden, einen Ersatz-Content, irgendwas, YouTube-Videos, irgendwelche Konzepte. Jetzt mal zum Beispiel das mit dem Bungee-Jump in Polen, dass ich mir halt überlege, okay, hey, jetzt
mache ich alles. Kurz, wie heißt dieses Video? Das will ich auf jeden Fall verlinken.
Ich habe es nochmal umbenannt. Es heißt jetzt, weil es nur 15.000 Aufrufe hat, habe ich es nochmal umbenannt. Ich habe es jetzt benannt, wie Mikroabenteuer deine Kreativität retten.
Eins, also es ist jetzt kein Stand-Up-Comedy-Video, es ist auch ein Vlog, aber ich finde wirklich ein künstlerisches Top-Stück mit Witz, mit Tiefe. Auf jeden Fall anschauen, ich werde es verlinken, ist voll geil.
Danke, danke. Ja, ich habe sehr viel Arbeit reingesteckt, vielen Dank.
Die meisten Leute haben es nicht geschaut, aber...
Ja, ja, es haben die meisten Leute nicht geschaut, aber es tatsächlich, das ist eins dieser Videos, wo ich einfach zwar schade finde, dass es nicht so viele Klicks hat, aber wo ich einfach mit mir selbst zufrieden bin, weil ich so viel Arbeit da reingesteckt habe und das Produkt so gut finde und auch so zufrieden mit dem gesamten Ding, dass ich sage, okay, weißt du, ich habe ein Recht auf meine Arbeit und nicht auf meine Früchte, steht schon in der Bibel drin. Und das ist einfach, da kann ich von meiner Seite aus sagen, ich habe das gut gemacht, weißt du, und das ist der Teil, den ich machen konnte. Und wenn irgendwelche Algorithmen und was auch immer oder ein Titel oder Thumbnail und das halt nicht ganz perfekt war oder das irgendwie, warum auch immer, aus irgendwelchen Gründen nicht so viele Klicks hätte, wie ich gerne hätte, ist okay. Aber ich habe mich so sehr darüber gefreut, dieses Ding zu machen und bin froh über jede Sekunde, die ich an Arbeit da reingesteckt habe, selbst wenn der Erfolg von dem Ding wirklich nicht wirklich da war. Aber es ist einfach okay. Was ich aber sagen wollte, mir hat das Beten und das generelle Ordnung in meinem Leben reinbringen immer mehr geholfen. Mir hat Stephen Pressfield geholfen und jetzt, besonders jetzt nochmal in den letzten Wochen, auch nach den letzten Erfahrungen, die ich wieder bei den Bruno Gröning-Treffen hatte, ist jetzt nochmal ein neues Level an, okay, jetzt will ich wirklich arbeiten mit einem Contentplan, mit dies, das, Ananas, wöchentlichen Calls, wer schneidet hier was, wann ist das, also ich will jetzt einfach, es geht jetzt gerade wirklich darum, mich zu professionalisieren, weil ich jetzt jahrelang zwar schon hier Sachen sehr gut hingekriegt habe, Touren gut abgerissen habe, Special produziert in einer tollen Qualität, also wirklich auch gute Dinge passiert sind, aber einfach Regelmäßigkeit, was Content-Output angeht und die Art des Contents war einfach null gegeben. Ich habe hier einen Podcast gemacht, dann da mal ein Reel, dann da mal ein Comedy-Video, dann da ein Vlog. Es war einfach so, was macht der Junge da? Und damit... Da struggle ich gerade mit, aber das ist das, wo ich jetzt wirklich so ein bisschen meine Brennlinse drauflege, mal abgesehen von dem Umzug halt hier nach NRW, dass ich da jetzt wirklich so lange Fokus drauflege, bis das einfach automatisiert ist, funktioniert und so eingetaktet und eingeschliffen und so eine Selbstverständlichkeit hat, dass es wirklich endlich professionell wird und nicht mehr einfach nur ein Typ, der Potenzial hat und hier und da mal was Cooles macht und aber sonst irgendwie so...
Also würdest du da sagen, das kam so von innen raus, so diese, so das... Dieser Impuls in dir, warum du tust, was du tust, dass der stärker wurde, dass du einfach dich mehr drum kümmern willst? Oder ist es so von außen halt Disziplin draufsetzen?
Es ist beides. Es ist intrinsisch da. Ich weiß, ich will ein Profi werden in dem, was ich mache. Ich möchte viel Geld verdienen. Ich möchte einfach viele Möglichkeiten haben. Ich möchte kreative Projekte aus dem Nichts heraus realisieren können. Dafür brauche ich Geld. Das heißt, ich muss mich professionalisieren. Ich will viele Menschen erreichen. Das ist irgendwie in mir drin, dieses Bedürfnis. Wo es auch immer herkommt, könnte man jetzt auch therapeutisch arbeiten. Aber ich nehme jetzt einfach mal an, das ist halt einfach mir gegeben, weil ich das machen soll. Und so, das heißt, ich habe diese intrinsische Motivation, aber merke, ich habe noch nicht die Systeme in meinem Leben etabliert, die diese Motivation zur Erfüllung wirklich bringen können. Und jetzt geht es einfach darum, wirklich um Willenskraft, um nicht Willenskraft, einfach um Disziplin. Und ja, Willenskraft, die Disziplin aufrechtzuerhalten, Systeme zu installieren, die halt verlässlich sind, auf die ich mich verlassen kann, wie auf ein Schweizer Uhrwerk. Und das ist jetzt halt wirklich die Stufe, die letzte Stufe vor dem Durchbruch jetzt. Ich glaube, das ist jetzt wirklich die Stufe vor der letztendlichen Professionalisierung, die jetzt halt stattfinden muss, die mir persönlich am schwersten liegt, weil das Kreative fällt mir sehr leicht. Aber das, ja, Struktur reinbringen. Ja.
Das Management davon.
Ja, genau, dieses ganze Ding. Und ich habe eine Managerin, ja. Aber trotzdem, es ist halt, ich muss halt trotzdem ganz klar definieren, wann mache ich was, was sind meine Projekte und mich dann darauf festlegen. Und
ja, du hast die Geschäftsführerperspektive darauf, weil du die kreative Vision vorgibst.
Genau, richtig. Und das fällt mir super. Also, ich will es nicht manifestieren, indem ich sage, es fällt mir sehr schwer. Ich mache schon echt krasse Fortschritte jetzt da drin. Aber es ist jetzt wirklich dann letzten Endes die letzten Schritte zur wirklichen Manifestation dessen zu gehen.
Dass auch da ist und nicht nur eine Idee ist.
Genau, die sind jetzt gerade wirklich so, okay, das ist jetzt gerade, da stecke ich gerade mittendrin und wir werden sehen, wie schnell oder wie schnell es geht, ob es jetzt eine Frage von Wochen oder Monaten ist. Ja, ich hoffe, es ist jetzt nur noch eine Frage von Wochen, dass sich das sehr gut einschleift und genau, Trial and Error, aber der Weg ist klar, das Ziel ist klar. Die einzelnen Schritte auf dem Weg sind noch nicht hundertprozentig klar, aber die definiere ich gerade. Und jetzt einfach beten, weitermachen, an sich glauben, an Gott glauben, zumindest für mich. Mehr kann ich nicht machen.
Vielleicht zum Abschluss zu deiner Kunst an sich. Von all den Stücken, Nummern, Performances, Specials etc., die du gemacht hast, und das ist vielleicht eine große Frage, aber gibt es da ein Favorite-Bit oder ein Ding, wo du am stolzesten warst, dass es funktioniert hat oder dass es aufgegangen ist oder wo du so denkst, so, boah, an der Nummer habe ich lange geschliffen.
Ja. Es gibt dieses Transgender-Bit, wo ich so diesen Joke mache. Das ist im Grenzgang-Special drin.
Das ist dein erstes oder zweites?
Das ist das erste.
Erste.
Genau,
das ist auf YouTube.
Und da rede ich über Transgender, weil das Thema damals tatsächlich noch aktuell war und das irgendwie noch so ein Ding war.
Von wann ist Grenzgang?
Grenzgang wurde ins Internet hochgeladen im Jahr 2023 oder 2022 ist es, glaube ich, online gekommen.
Okay, ja, 22, 23.
Irgend sowas.
Um den Dreh.
Und die Nummer habe ich geschrieben und erarbeitet 2020. 2019, irgendwas in dem Dreh. Und das war halt einfach dieses Transen-Thema und LGBT. Ne? Und ich bin auf Berliner Open Mics und trete natürlich vor komplett durchmischtem Publikum auf. Besonders natürlich auch viele Linke, weil der gesellschaftliche Mainstream ja jetzt immer noch nach wie vor eher links ist. Aber damals halt noch mehr natürlich. Und ich habe halt diese Nummer zum Laufen gebracht, wo ich halt gesagt habe, so, ey, weißt du, den Leuten wird immer gesagt, man kann keine Witze über die machen, weil die sind so sensibel. Wo ich so sage, so sensibel. Ey, wie sensibel kann ein Typ sein, der eines Morgens aufsteht und sich denkt, brauche ich nicht mehr. Ja, und halt dieses ganze Bit, das ist auch auf, werdet ihr auf meinen Social Medias finden, auf Instagram, auf YouTube, aber dann in der genau vollen Länge auch. Und das war so die erste Nummer, wo ich wirklich eine Thematik genommen habe, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt nicht komplett leicht, das zum Laufen zu bringen. Da wird es vielleicht ein paar Leute geben, die mich dafür scheiße finden, eventuell. Mhm. Aber ich will es zum Laufen bringen und ich will es vor allen zum Laufen bringen. Ich will nicht einen gespaltenen Raum haben, wo 50% scheiße finden und 50% geil, sondern ich will einen Raum haben, wo 80-90% richtig laut lachen und meinetwegen ein, zwei Lisas abgefuckt sind oder irgend so ein Torben, ja, meinetwegen. Aber wo wirklich 90% mindestens an Bord sind. Und das habe ich halt da geschafft und das war für mich so, okay, es geht also, es ist möglich, selbst über Themen, die vielleicht dem Zeitgeist oder Themen, die der Zeitgeist gerade behandelt, aber eine dem Zeitgeist entgegengesetzte Perspektive einzunehmen und die trotzdem zu laufen vor den Leuten, die den Zeitgeist teilen. Und das war für mich so ein, ah, das geht, geil, okay, cool. Und das war sehr schön, dass irgendwie, auf das Ding bin ich sehr stolz, ja.
Cool. Nico, geiler Talk. Danke, ja, dass du Zeit genommen hast.
Ja, danke für die Einladung. Geile Terrasse.
Sehr gerne.